Schönen guten Morgen, schönen guten Tag und schönen guten Abend, je nachdem, von wo ihr zuhört. Willkommen beim Podcast der Atlanta Falcons Germany Talk Up. Und wir haben eine kleine Neuerung mit eingebaut, vielleicht seht ihr es schon, probeweise heute, Live-Kommentare unten rechts, seht ihr jetzt sofort alles, was reinkommt und kommentiert fleißig, chattet gerne auch miteinander, wir werden versuchen, die Gespräche so mit aufzunehmen, mit einzubauen, wie ihr es gewohnt seid von den Kommentaren. Ja. Ich habe schon zu den Jungs heute gesagt, die hier heute mitwirken beim Podcast. Ich habe ein bisschen Wortfindungsstörungen heute. Ich verliere ein bisschen den Faden. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber wahrscheinlich, weil ich heute schon eine Menge Geld ausgegeben habe. Naja. Super. Also, wie ihr jetzt rausgehört habt, wie immer mache ich es nicht alleine hier. Ich mache es mir nicht alleine hier. Ich habe Jungs mitgebracht. Zwei Stück an der Zahl. Und einer davon ist unser Zahlenexperte, der Jonglierer des Caps, der Contract Maker for Future. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Unser All-Time-Pessimist, könnte ich eigentlich noch sagen. Ne? Kevin aus Kiel. Moin.
Moin.
Absteiger. Weiter geht's mit unserem kleinen Sonnenschein aus Essen, der versiert ist in eigentlich jeder Sportart, die es zu finden gibt. Von Football über Fußball und Eishockey und Hallenhalmer ist er allwissend und immer mit dabei. Hi Chris.
Hi, Hallenhalmer stimmt nicht. Rhönradtouren ist eine Spezialdisziplin. Aber tatsächlich bin ich heute gebeten worden, unbedingt an der Sendung teilzunehmen, weil bei dem Spieler, den wir heute vorstellen, der hat ja analog die Nummer 0 bei seinem letzten Team. Und da ich mich mit vielen Nullen im Fußball auskenne, hat man gesagt, du musst dabei sein.
Ehemaliger Absteiger. So, dann haben wir auch alles voll hier und es gibt auch zwei, drei Kommentare, die schon reingeflogen sind. Der erste, ich muss ihn gar nicht einblenden, weil es hier schon automatisch kam, von Klodwig, Rise Up aus Ulm, Jack 85 ist auch, wie fast immer eigentlich, ne? Ich würde sagen, 2025 immer mit dabei, Nabend und Rise Up. Und Bananenhart über Twitch ist mit dabei. Moin zusammen. So, first things first. Ich wurde gebeten, von Santo was reinzuwerfen. Heute um 17 Uhr live reingegangen in unserem Shop ist der Spezial-Hoodie, den es auch als T-Shirt-Variante und gibt für das Berlin-Spiel, das wir haben im November. Ein nices Design, würde ich sagen. Sieht schon hammermäßig geil aus und könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Wie immer sei hier angemerkt, es ist Non-Profit. Wir geben also die Herstellungskosten 1:1 weiter, ohne auch nur einen Cent selber einzustecken, weil wir haben keinen Bock auf das Finanzamt. Es reicht, wenn wir hier einen ehemaligen Steuerberater haben. Ich weiß gar nicht, ehemalig, ob du es immer noch machst. Ist ja auch egal, gehört hier nicht hin. Und der hat gesagt, lohnt nicht, 3 € im Jahr hier mitzunehmen und dafür das Finanzamt aufzuwecken. Geht gerne über atlantafalconsgermany.com auf unsere Shopseite. Dort findet ihr all unseren Merch mit allen Varianten und mit allen Logos, die uns so zur Verfügung stehen. Repräsentiert uns gerne beim Berlin-Spiel, repräsentiert uns gerne bei euren Urlauben in der USA und wenn ihr Spiele besucht.
Aber vergesst nicht, euren Merch wieder mitzunehmen aus dem Urlaub. Ja. Oder passt auf, dass andere Leute den nicht klauen. Das ist. Kommt immer mal vor.
Kevin, was soll ich dazu sagen? Es bleibt ein Treppenwitz hier, dass irgendwo in der Dominikanischen Republik jemand mit einem Hoodie bei 45 Grad rumläuft und Atlanta Falcons Germany drauf. Ich freue mich für diese Person. Lassen wir sie, nennen wir sie Carlos Dominguez. Von mir aus. So. Obwohl ja in der Dominikanischen Republik Baseball ganz vorne ist. Ne? Viele der berühmtesten Baseballspieler in der MLB, ne, in der USA,
ja,
sind aus der Dominikanischen Republik.
Wow.
Richtig. Mhm.
So. Jetzt haben wir wieder Fußball, viel Wissen.
Baseball.
Ja, viel Wissen auch von anderen Sportarten hier verbreitet und noch nicht eine Sekunde über Football geredet. Also, ich fasse es ja nicht. Ich weiß gar nicht, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Schedule anfangen? Wollen wir mit den News anfangen? Wollen wir mit Xavier Watts anfangen? Mit dem Schedule? Damit du auch was dazu beitragen kannst, Chris. Kevin, ich weiß nicht, ob du mal deinen Bildschirm teilen
kannst. Ich soll ihn teilen. Ich habe jetzt nicht alles auf einmal, aber ich habe schön langsam zum Runterscrollen. Das ist doch auch schön, oder
nicht? Kleines Vorwort. Letzte Woche kam dann endlich der Schedule raus. Also für alle USA-Urlauber oder die es vorhaben, dieses Jahr ein Spiel zu besuchen, endlich, damit sie mal anfangen können zu planen, sie Urlaub nehmen können und Flüge buchen können.
So.
Oh, da sehen wir es schon. Das ist Preseason.
Genau. Muss man auch mal durchgehen, wenn halt die dritte, vierte bis sechste Garde halt spielt, weil die Starter werden ja hier kein
Spiel. Ich wollte es nur für die Live-Zuschauer sagen und die neue Funktion bei Spotify nutzen zu den Videos. Na, die könnt ihr immer mal so partikulär nutzen, temporär nutzen. Bevor wir zum Schedule kommen, wollen wir mal über das Video reden, das Release-Video. Wie fandet ihr es?
Sehr gut. Sehr, sehr gelungen. Alles, was mit Gaming zu tun hat, holt mich sowieso ab, aber ist schon wieder Top 3 gewesen, was unser Media-Team da gemacht hat.
Chris, hast du es auch gesehen?
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen bis jetzt, nein. Ich habe mich ganz herkömmlich über die Seite informiert.
Chris hat es nicht gesehen. Ich fand es auch hervorragend. Also es gab ja so viel zu entdecken in diesem Video. Und ich weiß nicht, was deine Lieblingsszene, Easter Egg oder sonst was war. Meins war der Aussteiger gegen Tampa Bay von Bijan. Der Stop.
Das war so geil. Es war auch ich habe mir auch nochmal die Highlights tatsächlich von ihm angeguckt und von Drake und wie auch immer. So ein geiler, einfach ein bisschen Disrespect, einfach in der Endzone zu stehen und sagen, ja, gut, lauf an mir vorbei, rutsch ins Leere, ist egal. Aber hammergeil gemacht. Ja. Natürlich auch, muss man auch an der Stelle einmal zugeben, die Chargers, die reißen auch jedes Jahr ab, ne? Das ist wirklich, wenn die Chargers ein Schedule-Release-Video raushauen, immer eine 10. Wirklich.
Die haben Minecraft gehabt, wenn ich mich nicht
erinnere. Genau, die hatten, ne? Ja, vor allem haben die einfach wirklich im Spiel was gebaut. Also nicht so wie die Coles, die, das war ja dilettantisch, was die rausgehauen haben. Auch
was die sofort wieder gelöscht haben.
Ja, die Coles. Mit dieser Szene mit Tyreek Hill, gefährlich auf jeden Fall. Das Ding ist, ich meine, mir wird das auch sehr unangenehm. Also wenn man nur den Stil von dem Spiel nimmt und die Chargers denken sich so, wir spielen das Spiel und implementieren einfach den Schedule da drin, viel geiler. Also
ja. Und dann musst du dir aber auch vorstellen, da wurde eine ganze Mediaabteilung, wie auch immer, bezahlt zum Spielen.
Ja, die haben einfach gesagt, hier, spielt Minecraft, baut mir den Schedule. Geil.
Macht mal was.
Oder du hast das halt so wie die Eagles, die einfach nur eine Minute so ein Orchester spielen lassen haben mit der Lombardi Trophy. Das ist so geil. Fand ich auch geil. Fand ich einfach geil. Dann siehst du einfach nur so irgendwie 2025 Season starring Philadelphia Eagles und dann kommt so ganz in einer Sekunde Abschott und der Rest, die ganzen Gegner gegen die spielen. Fand ich gut. Muss man auch mal machen. Das war echt auch nicht schlecht.
Für alle, die es auch noch nicht gesehen haben, und wir können ja auch Chris mal abholen, bei uns übrigens Mario Kart.
Achso, ja, das habe ich gesehen, tatsächlich. Aber ich wusste nicht, dass das ein und dasselbe ist.
Ich weiß ja nicht, ob du nur das Snippet gesehen hast oder das ganze Video.
Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Nee.
Nur Ausschnitte, okay. Ja, es war Mario Kart. Ich glaube, die haben es nicht gespielt. Ich glaube, es war schon
aber sehr, sehr gut
gemacht. Sehr stark animiert. Also, akkurat, würde ich sagen. Ja. Akkurat. Ja. Bill Belichick war auch toll. We don't talk about it.
Ja, stimmt. Oh, ist einfach auch geil. Ey, weil wir den einfach schön, was hat den geworfen? Es war keine Bananenschale, glaube ich. Irgendwas anderes noch geworfen. Einfach sehr, sehr passend auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch. Kevin, gegen wen spielen wir in der Preseason?
Oh, Joe, ich bin schon zu weit gerutscht. Eigentlich, ja, Lions, Titans, Cowboys. Zweimal Heimspiel, Lions, Titans und dann das Auswärtsspiel in Dallas, aber also ich würde jetzt einfach mal sagen, so Titans ist schon mal ganz angenehm eigentlich für die Preseason bei Detroit und Dallas. Das ist ein bisschen unangenehmer, aber da wir ja letztes Jahr schon von Raheem gehört haben, dass er eh keine Starter spielen wird.
Meinst du, da gibt es kein Umdenken?
Vorstellen. Der war da ja sehr auf seiner Meinung beharrt von euch.
Raheem Morris war aber auch der, der gesagt hat, er würde keine Combine besuchen. Das ist nicht nötig. Und wir waren dann doch sehr gut vertreten bei der Combine, muss man dann letztendlich sagen.
Stimmt.
Ja, also da gab es ein kleines Umdenken.
Also ich denke, man legt in erster Linie darauf Wert, dass man sich in der übrigen Zeit einfach so gut vernetzt, footballtechnisch, dass man es dann tatsächlich nicht mehr nötig hat, unter Wettbewerbsbedingungen zu üben. Inwieweit das tatsächlich dann funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Ich persönlich hätte gerne immer ein paar Snaps gesehen, unter Wettbewerbsbedingungen, eben auch gegen die Titans, weil gegen die Lions und Cowboys möchte ich es einfach nicht, weil die Gefahren wären einfach zu groß, dass dir, weiß ich nicht, der eine oder andere übermotiviert irgendwie Schaden zufügt, der Gegner. Und dementsprechend maximal sehen wir wahrscheinlich in Week 2 gegen die Titans maximal.
Ich weiß gar nicht, wie es ist oder die letzten Jahre war. Der erste Gegner der Preseason, ist das meistens auch der, mit dem man das Joint Practice hat?
War oft so, aber gesetzmäßig ist es, glaube ich, nicht.
Ich weiß nicht, ob es gesetzmäßig so ist, aber ich bin der Meinung, letztes Jahr war es so mit den Dolphins.
Ja. Boah, das wäre geil, bin ich ehrlich. Mit den Lions Joint Practices zu haben wir schon gar nicht so schlecht. Aber wichtig ist eigentlich ja wirklich, dass die Starter mal ein paar Snaps kriegen in der Preseason. Ja. Es ist vor allem, wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt halt weiterguckt und Woche 1 halt direkt den Auftakt zu Hause gegen Tampa, da graut es mir irgendwie vor, wenn man halt 3 Wochen lang in der Preseason halt niemanden spielen lässt. So, und dann spielt man gegen Tampa zu Hause und das wird wahrscheinlich dann so ein, keine Ahnung. Wenn ich mich jetzt gerade festlegen würde, so ein 21-10 für Tampa oder so, weil wir einfach nicht eingespielt sind, total am Rosten sind.
Offensiv mache ich mir da weniger Sorgen. Defensiv sehe ich ja ein Problem mit den vielen Neuen im Team, die wirklich Schlüsselpositionen einnehmen. Stichwort etwa.
Ist ja aber erstmal ein gutes Stichwort. Ne? Also, sorry, ich unterbreche, Chris. Behalten wir bitte deinen Gedanken. Weil das erste Spiel, wir haben unser Season Opening gegen Tampa Bay. Zu Hause, ne?
Mhm.
Richtig? 19 Uhr. Auf dem Sonntag also gleich.
Ja.
Und ja, es ist immer, glaube ich, fast immer ein Division-Gegner, ne? Bis auf einmal Eagles hatten wir, glaube ich. Und Steelers. Nee, letztes hatten wir Steelers. Alles gut. Ja, ich rede wieder Blödsinn. Ist dann gleich gegen die Division. Und eigentlich muss man da ja gleich gut starten, damit man in der eigenen Division nicht hinterherläuft nachher, gerade beim Breakdown. Und da, wenn man da Gefahr läuft, gleich gerostet zu kommen, gerade in der Defense, das wäre, glaube ich, nicht gut, oder Chris?
Wie gesagt, die Defense erscheint mir als der anfälligere Teil der Zeit, weil sich vieles erst neu einspielen muss. Gerade am Anfang gibt's halt, haben wir letztes Jahr beim 10-18 gesehen gegen die Steelers, große Probleme. Und die Bucks sind offensiv auch sehr eingespielt. Wir müssen nicht über Mayfield und Godwin und Evans reden, von den Running Backs, die ja auch ihren Teil dazu beigetragen haben letztes Jahr. Das war schon nicht schlecht. Unsere O-Line ist zwar immer noch dieselbe, offensiv. Auch die restlichen Skill-Positions sind vor allem noch dieselben, aber auch da muss sich Penix erstmal zeigen, wie gut er mittlerweile klickt mit seinen Mitspielern. Und ja, also ich sehe es ohne ein paar Snaps vorher, sehe es schon ziemlich haarig.
Empfinde ich aber auch so. Wie gesagt, ich persönlich sage ja immer, gerade in der eigenen Division darfst du nicht hinterherlaufen. Gerade wenn es dann im direkten Vergleich kommt und das könnte, je nachdem, wie gut wir dann letztendlich in der Saison sind, könnte dann entscheidend sein, gerade gegen Tampa Bay.
Naja, wir sind letztes Jahr lange vorgelaufen und es hat dann am Ende auch nichts gebracht.
Ja, aber das hat andere Gründe letztendlich gehabt. Ne? Ja. Mantel des Schweigens. Ich würde sagen, mach mal weiter. Ich finde übrigens die ersten Spiele, man kann durchaus 0-3 gehen. Oder was denkt ihr? Wenn es ganz blöd läuft?
Ich sehe tatsächlich Chancen. Also Minnesota Vikings, du siehst erstmal ein neuer Quarterback.
Das ist die schwierigste. Woche 2. Ja. Woche 2 at Vikings.
Genau. Genau. Ich denke, die Leute, die jetzt hier zugucken, können genauso drauf gucken. Da sehe ich halt die größten Schwierigkeiten der Vikings daran, dass sich der neue Quarterback erstmal einspielen muss. Das ist noch viel wichtiger und komplizierter. Und Woche 3 gegen die Carolina Panthers mit vielen neuen Gesichtern bei den Panthers, auch auswärts, sehe ich auch Chancen, dass wir von der mangelnden Abstimmung der Gegner vielleicht noch profitieren könnten. Also ich sehe eher in der ersten Woche ein Loss gegen die Bucks.
Woche 2, ich möchte bei den Vikings mich noch anmerken, Primetime.
Mhm.
Das ist Sunday Night.
Ja.
Ich habe lustigerweise, weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, welche Sportseite, irgendeine Sportseite in der USA hatte ein Quarterback Power Ranking. JJ McCarthy über Michael Penix. JJ McCarthy, der noch nicht ein Snap gespielt hat in der NFL, ja, war über Michael Penix Jr. Das fand ich auch, also musste ich herzlich lachen.
Ich wäre gerne gespannt auf die Begründung.
Gab's, glaube ich, gar nicht. War einfach nur ein Power Ranking.
Bauchgefühl.
Also, ja, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ja. Timo ST. Fragt, glaubt ihr, die Panthers sind gut? Ich habe, also wenn ich es persönlich sagen darf, ich habe irgendwie die Panthers so als kleine Wildcard. Da kann es in die eine oder in die andere Richtung laufen, je nachdem, wie die sich. Erstens A, wie macht Bryce Young sich? Ist er der Bryce Young aus der zweiten Saisonhälfte bei den Panthers oder ist er der aus den ersten anderthalb Jahren? Ne, daran wird sich's auch viel festmachen. Was denkt ihr?
Ja. Und Bryce Young hat jetzt vor allem nochmal neue Anspielstationen gekriegt mit dem Erstrundendraft und mit Hunter Renfrow sind noch zwei weitere Wide Receiver gekommen. Die Offense-Line hat sich ja etwas stabilisiert im letzten Jahr am Ende, die ja vorher die große Schwachstelle war, weswegen Bryce Young eigentlich immer schlecht ausgesehen hat in seinem ersten Jahr. Und defensiv hat man jetzt nach einem Jahr, glaube ich, auch ein bisschen Qualität dazu addiert. Also die sind auf Sicht konkurrenzfähig. Wie es jetzt im Moment am Anfang der nächsten Saison aussieht, ist noch eine andere Geschichte.
Ich würde auch noch sagen, Panthers sind, wenn ich so Record Projection irgendwie so zwischen, keine Ahnung, 6 und 9 Siege, je nachdem.
Ja. Ist halt irgendwie viel drin, finde ich, bei den Panthers. Ich finde die Range ziemlich groß bei denen.
Ja.
Wenn alles falsch läuft, kann ich mir sogar vorstellen, dass die nur mit 4 Siegen rausgehen aus der Saison. Aber dafür, wenn es alles richtig läuft, kann ich mir sogar Double Digit vorstellen bei denen. Aber da muss es richtig klicken. Da muss es alles richtig klicken.
Ja, schon richtig. Wenn Bryce Young da weitermacht, wo aufgehört hat, dann ist das sehr gefährlich auf jeden Fall.
Ja.
Aber ganz generell, also wenn ich jetzt irgendwie eine Projection machen sollte, wünschenswert wäre natürlich, man geht 2-1 erstmal aus den ersten 3 Wochen. Nimmst du gleich Tampa und Panthers einmal mit. Vikings tun uns jedes Mal schwer in Minnesota. Ich weiß gar nicht, wer wir das letzte Mal da gewonnen haben. Gefühlt haben wir letzten Spiel, glaube ich, alle verloren.
Also wenn wir 2-1 gehen würden, ich würde auch lieber die beiden Division Games
auf jeden nehmen, Fall.
Ja. Als 1 abzuschenken und dafür gegen Minnesota.
Ich sage einfach, ich wäre Himmelherrgott dankbar dafür, wenn wir nach 3 Spielen 2 stehen, egal gegen wen.
Ja, das sowieso.
Ich finde es gefährlich. Ich finde die ersten 3, oder du kannst ja auch mal runtergehen jetzt auf das 4. schon mal. Ich finde, die ersten 4 Spiele haben das Potenzial, richtig zu basten. Also wenn du richtig schlecht reinkommst in die Saison und dann schon vielleicht 1-2 oder gar 0-3 stehst und dann in Woche 4 die Commanders zu dir nach Hause kommen.
Es und hat das gut,
gefährlich zu werden.
Commanders sehe ich auf jeden Fall über uns. Also wenn ich jetzt würde ich, also ich würde jetzt sagen, klein, Woche 4 realistisch stehen wir 2-2. Wenn es gut läuft, 3-1, aber ich glaube, Commanders sehe ich nicht. Dass wir die schlagen. Da fehlt, also es ist halt echt so, es fehlt in der Defense. Ich weiß nicht, wie wir haben letztes Jahr schon Daniels Kopf aufgehalten, wie das jetzt mit noch mehr Waffen auf deren Seite werden soll. Keine Ahnung.
Und ein vermutlich, also wir spekulieren jetzt natürlich, oder wir spekulieren seit Wochen darüber, und vermutlich mit einer etwas schwächeren Run-Defense unserer Seite aus.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja, und gegen scramblende Quarterbacks haben wir uns generell eigentlich meistens in den letzten Jahren eher schwerer getan, diese zu stoppen. Ich sag nur, Woche 19 gegen Bryce Young. Ich meine, wenn Bryce Young gegen dich scrambled und du kannst ihn nicht stoppen, das ist schon abenteuerlich dann am Ende.
Ich würde es gar nicht auf das letzte Jahr beschränken, es ist eigentlich wirklich die letzten Jahre. Egal, wer da gescrambled ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der dritte Minnesota-Quarterback seinerzeit ist. War der Dobson?
Ja, Josh Dobbs. Ja,
der mittwochs angereist ist und uns Sonntag um die Ohren gelaufen ist. Also, das sind so Dinge, die können wir einfach nicht.
Das ist wohl richtig. Dann kommt schon ein Ultimatum, weil wir haben die frühestmögliche Bye Week bekommen, die man kriegen kann. Ab Woche 5 geht es nämlich los und wir haben die auch gezogen. Ich persönlich finde es gut. Wie findet ihr es?
Ja, also ich persönlich finde es nicht gut. Ich mag Bye Weeks eigentlich so in der Mitte, so um Woche 8, wenn so die ersten Anzeichen der Erschöpfung bei den Spielern kommen, dass die wirklich nochmal ein bisschen wenigstens resetten können. Und 5, da bist du noch gar nicht so richtig heiß gelaufen und machst schon wieder Pause. Und hinten raus, in Woche 15, 16 gehen dir dann vielleicht die Körner aus. Also ich bin eher Verfechter von Beiwegs so zwischen 7 und 9.
Da würde ich mich Chris anschließen. Also es kann natürlich von Vorteil sein, je nachdem, wie man jetzt startet. Also ganz katastrophal gedacht, 1-3 oder 0-4, dann hast du natürlich erstmal Zeit, das zu korrigieren, aber gerade ich kann hier weitermachen, gerade wenn die beiden Hammerspiele dann quasi kommen.
Warte.
Ja, aber auch
gerne meinen Senf dazu.
Ja. Ich kann ja schon mal aufdecken. Ja, also deswegen sage ich nur, das ist, wie gesagt, danach dann zu Hause Buffalo und Woche 7 at 49ers, beides mal Primetime-Games, das ist schon knackig.
Ich finde es gut, Woche 5, aus dem folgenden Grund. Ja, Michael Penix hat schon mal 3 Spiele gestartet in der NFL. Ich finde es aber gut für ihn, mal jetzt hier 4 knackige Spiele zu spielen. Und dann kannst du gegebenenfalls mit dem jungen Quarterback, unerfahrenen Quarterback, schnell adjusten in der Saison. Kannst den nochmal hier, wir haben gemerkt, daran hapert's und allem drum und dran, da müssen wir dran arbeiten. Ich finde das super. Und wisst ihr, wann wir das letzte Mal in Woche 5 eine Bye-Week hatten? 2017. Und was war 2017?
Letztes Mal Playoffs.
Das letzte Mal, dass wir in den Playoffs waren.
Ja. Na gut.
Ich würde ich nehmen. Nicht schlecht. Ja. Dann, Kevin hat es schon richtig gesagt, Primetime Heim zu Hause gegen Buffalo. Primetime, also das ist Monday Night. Dann Sunday Night in Woche 7 gegen die Niners. Puh. Oder?
Ja, das ist.
Ist auch klimatisch sehr interessant.
Ja, ich glaube im Oktober, September, nee, Oktober geht das noch in Buffalo.
Mhm. Ja.
Obwohl, jetzt ist er heim in der
Zeit.
Neues Heimspiel.
Deswegen, also klimatisch aber sollte sich das nicht so viel geben. Aber.
Das wird ein knackiges Spiel gegen Buffalo. Also. So ein Gradmesser auch. Also je nach, selbst wenn man irgendwie sehr, sehr schlecht startet oder auch wenn man gut startet, ist Buffalo halt ein Gegner, wo man dann wirklich mal weiß, woran man wirklich ist, ob man mithalten kann, ob man da Abstriche machen muss, wie auch immer. Niners sehe ich tatsächlich aktuell gar nicht so weit vorne, wenn ich mir den Kader von denen angucke. Viele Abgänge, immer noch Verletzte. Klar, jetzt Purdy verlängert, Kittle verlängert und Warner verlängert, aber Kittle und Warner sind beide schon Ü30.
Das Kittle ist aber immer noch Production wie wild. Der letztes Jahr noch aufgedreht. Alter Schwede, habe ich auch gedacht.
Aber er ist immer gut für Verletzungen. So, Warner kommt erst von der schweren Verletzung. Niners haben eine löchrigere O-Line. Ist immer noch Shanahan so. Die Defense ist natürlich brutal jetzt wieder mit Saleh, mit seinem Defensive-Minded Draft auch, aber von den Niners habe ich jetzt erstmal nicht so viel Angst. Also nicht so wie von den Commanders zum Beispiel, wie vor den Bills oder auch wie vor Tampa, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe mega Angst vor den Niners. Die Kombination aus Shanahan und Saleh finde ich beunruhigend. Spiele ich nicht gerne. Weil beide aus vorhandenen Potenzial viel rausholen, meiner Meinung nach. Shanahan aus Offense-Spielern und Saleh aus Defense-Spielern, und da mache ich mir eigentlich, die können halt auch gut mit Backup, weil ob Shanahan jetzt der zweite und erste Running Back fehlt oder der erste Tight End, ist ihm egal. Notfalls schiebt er sich das zurecht, und Saleh kann es, glaube ich, auch mit einem angeknacksten Kader hinten.
Naja, ich sag mal, am Ende haben sie letztes Jahr auch ihre eigenen Probleme gehabt. Irgendwann ist das mal too much, sage ich mal, mit dem Verletzungspech. Dann kannst du es nicht mehr korrigieren.
Absolut. Irgendwann schon, aber man muss ja nicht vom Doomsday an Woche 7 ausgehen, von einem Kader der Niners. Ich hoffe es für die Niners persönlich jetzt nicht. Aber jetzt einmal kurz richtig schwarz die Wand gemalt. Wir stehen zur Bye Week 1-3 oder gar 0-4. Sagen wir mal 1-3, wahrscheinlich noch realistischer als 0-4. Und dann hast du Buffalo Bills und San Francisco 49ers vor der Brust. Das kann einem schon die Luft abschnüren. Und gemäß dem Fall, wir stehen 1-5, ist das schon der erste Stuhlbein, der den Jordan runtergeht für Raheem Morris, oder wie seht ihr das?
Sagen wir so, in Woche 8 bin ich 20 Euro reicher.
Muss man ja so sagen.
Also ich hätte es gerne anders. Es ist nicht so, ich möchte nicht schwarz malen. Und ich mag auch lieber ein erfolgreiches Team anfeuern, aber ich muss Realist bleiben. Und die Fragezeichen in unserer Defensive sind einfach zu groß, als dass ich sie ignorieren könnte.
Also ich glaube auch, dass wenn du jetzt im ganz, 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 ganz wirklich negativ und du bist 1-5, ich glaube, dann gibt es Entscheidungsspiele dann die nächsten 2-3. Die sind leichter, zumindest rein auf dem Papier leichter.
Also ab Woche 8 wird der Schedule deutlich entspannter. Also ich finde den bis 7 wirklich nicht knackig. Schön. Den finde ich echt knackig, weil da kann es echt in eine Richtung kippen. Ja. Also du bist eigentlich vielleicht bis auf das Panthers-Spiel, bist du eigentlich in keinem Spiel der Favorit, würde ich behaupten, bei den Buchmachern. Müsste ich mal nachschauen in Las Vegas, aber ich glaube, bis auf das Panthers-Spiel dürftest du nirgendwo Favorit sein.
Ich glaube, du bist noch nicht mal im Panthers-Spiel.
Ja, weil auswärts. Minimal
schon, ne? Aber ja.
Ja, wer weiß, auswärts. Buchmacher. Ja, wie geht's denn weiter? Wir sagen ja, ab 8 wird es ein bisschen entspannter. Wir machen
mal die nächsten 3 Wochen hier.
Genau. Und dann haben zu Hause wir einmal, gegen die Dolphins, genau. Und dann geht's nach New England, bevor es dann nach Deutschland geht.
Alles super machbare Spiele. Also Dolphins, weiß ich nicht. Tour ist bis dahin eben mit seiner 10. Concussion irgendwie ausgefallen oder so, da müssen wir uns nichts vormachen.
Ich habe keine große, hohe Meinung von den Dolphins dieses Jahr. Nee. Ich habe immer jedes Jahr, denke ich mir immer, McDaniels dort drin, wird das irgendwie wuppen? Weil cooler Kader, cooles Spielkonzept, Speed Kills und so weiter, und immer so nach 5-6 Wochen denkt man sich bei den Dolphins, ganz schön die Luft raus.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe auch Miami-Fans unter meinen Bekannten, und da ist keiner mit einer einigermaßen positiven Aussicht auf die kommende Saison dabei. Und Patriots und Colts sind auch in diesem Fahrwasser irgendwo zu finden. Und das sind drei Must-Win-Spiele, muss man so klar sagen. Wenn du einen halbwegs an einen positiven Rekord denken willst, musst du diese Spiele gewinnen.
Ja. New England hast du halt das Problem. Rabel, das ist halt ein Schlitzohr. Ich glaube, der kann das schon unangenehm schemen, aber die Offense der Patriots sollte zu stoppen sein, sage ich jetzt mal ganz optimistisch. Dann das Deutschlandspiel, wie gesagt, in Woche 10 gegen die Colts. Ja, also wenn ich mir den Roster der Colts angucke, bei allem Respekt natürlich, immer mal beigesagt, musst du machen. Musst du machen. Mit den deutschen Fans im Rücken. Musst du machen.
Stimmt. Stimmt.
Ich denke mal, mit Country Roads werden wir sie beflügeln.
Oh, ja, auf jeden Fall. Da hab ich sowas von
Sweet Caroline.
Oh,
Wie es
muss
sich für einen
ja.
guten Fan aus Atlanta gehört,
Genau
Sweet
wegen der Sweet
Caroline,
Caroline. Oh,
ne, was eigentlich
ey.
eher in North Carolina ansässig ist, der Song im Stadion.
Gehen
Ich
Sie
denke, es
weiter,
wird
es gibt nichts
trotzdem ein
zu
paar
sehen.
deutsche Falcons-Fans geben, die das mitgrölen werden.
Klar, die fühlen das ja auch alle.
Ich singe ja auch immer im Stadion die Legende vom Schalker Markt. Also alles
Und es
gut.
hilft.
Und es hilft. Meistens hilft es wirklich.
Zwar nicht den
Ne? Ganz viel Freibier kriege ich
Schalkern.
dann immer.
Ja.
Nein, also wenn wir gegen die Dolphins und Patriots und Colts nicht drei Siege holen, respektive zwei, dann kannst du die Saison eigentlich ad acta legen.
Ja. Also wenn du hier jetzt irgendwie nach den Spielen 2-7 stehst, dann kannst du Molotov rauskicken. Dann glaube ich, dann bringt das nichts. Wenn er die Dinger einfach nicht gewinnt, ja, da bleibt dann nicht mehr viel übrig, denke ich mal.
Das Deutschlandspiel 15:30, kann man da von Primetime sprechen?
Ja, ist das
Das
Einzige, was übertragen wird in der NFL, ist ein Primetime-Game. Also quasi, zumindest. Laut Amerikanern ist das Primetime, ja.
Super. Crazy good. Für alle
So.
Amis, ein bisschen früher aufstehen. 9:30 Uhr an der Ostküste, 6:30 Uhr an der Westküste.
Muss ja schon mal einen Wecker stellen, tatsächlich. Ist ja unangenehm.
Für Falcons gegen Colts.
So. Ach Gott. Das ist auch kein schönes Spiel. Man muss es auch, muss auch einfach mal sagen. Also,
Liegt aber vorrangig am Heimteam.
ja. Wenn man auf die Records guckt von den letzten Jahren, dann liegt es nicht nur daran, aber ist okay. Wie gesagt, wenn es ganz schlimm läuft für Berlin als Standort an sich, dann stehst du dann da in Woche 10 und hast ein Team mit zwei und ein Team mit einem Sieg oder so und denkst so, spannendes
Das ist
Spiel
ja
auf
schon eine
jeden Fall.
Toilet Bowl, ja.
Ja, das stimmt.
So in etwa.
So,
Woche
machen wir
11 bis
die
13.
11 bis 13 hier. Drei auch wieder machbare Spiele,
Na, die
muss man
musst du
auch.
gewinnen.
Die
Also, wenn du
musst du
da
machen.
nicht dann mit 3-0 rausgehst, wo willst du dann eine Serie starten? Also, das ist eigentlich 11 bis 13, ja, wahrscheinlich 10 bis 13 musst du einen Lauf starten.
Ja.
Das Ding musst du machen. Für alle, die es nicht sehen, das ist Heim gegen die Panthers, das ist in New Orleans und in New York gegen die Jets.
Alle
Musst du
drei,
machen.
also über Carolina haben wir schon gesprochen. Die Saints haben halt auch ein, aber das gerade auf der Quarterback-Position gibt es viele Fragezeichen. Eben sind eh wie je am Salary Cap Wahnsinn dran. Und ja, die Jets sind halt die Jets, die nur diesmal ohne Rodgers.
Stimmt. Dafür mit Fields. So, der war schon mal
Der
gut
hat
gegen
uns
uns.
mal Silvester sehr wehgetan, Justin Fields.
Ja.
Ich
Das
werde
ist
es nie
komischerweise der
vergessen,
einzige
weil
Scrambling Quarterback, vor dem ich keine Angst habe.
komisch, weil ich erinnere mich noch gut an das Spiel in Silvester. Ich war nämlich mit meinen Schwiegereltern zusammen, St. Peter-Ording, war es eine Ferienwohnung. Da habe ich meinem Schwiegervater gesagt: Komm, heute guckst du mal hier Premiere, guckst du mal Football mit mir.
Oh Gott.
Wir gucken. Ja, der hat mich angeguckt, so nach dem Motto: Das guckst du jede Woche? Ja.
Eine gute Saison.
Das mit
Dann haben wir
Ridder, also wirklich.
Justin Fields MVP war das quasi. Das also wie fast jeder gegen uns, dann muss man auch mal fairerweise sagen. So, die nächsten 3 Wochen auch wieder hart.
Geh nochmal zurück, war kein Primetime-Game dabei, ne? Das waren die.
Nee.
Wir haben zwar ein spätes Spiel gegen die Saints um 10 Uhr, ist ja aber kein Primetime, sondern was.
Ist eigentlich meine Lieblingsuhrzeit für Falcons-Spiel.
Echt?
Das zweite Window.
19 Uhr schön entspannt.
Ah, ich mag 10 Uhr auch lieber. Aber das können nur Menschen mit einem kleinen Kind verstehen wahrscheinlich.
Genau, Chris.
Ja, bei mir ist das kleine Kind Eishockey.
Woche 14 bis 16. Wen haben wir da?
Zu Hause. Seattle? Ganz im Ernst, keine Ahnung, ob Sam Darnold bis dahin überhaupt noch auf dem Platz steht bei denen oder nicht. dann müssen wir Primetime Donnerstag nach Tampa.
Um darauf, Primetime Tampa habe ich nur gute Erinnerungen.
Ja.
Stand jetzt eher schwierig.
Das wird auf jeden Fall hart und dann Woche 16 nochmal zu Hause wieder zwei. Nee, doch. Nee, at Cardinals. Also wir fliegen dann einfach mal von Florida einfach mal rüber nach Arizona.
Vor allem 22 Uhr. Aber wir haben Mini-Buy.
Stimmt. Haben wir von Donnerstag bis Sonntag ein bisschen mehr Zeit. Aber Cardinals nicht unterschätzen, finde ich sehr, sehr guter Draft. Je nachdem, was halt mit Murray immer passiert, so. Aber generell, Marvin Harrison sieht aus, als ob er jetzt irgendwie 300 Pfund wiegt, aber. Das wird ein starkes Game auf jeden Fall.
Harrison hat ja auch mit Larry Fitzgerald die Offseason bisher verbracht. Also alles fein. Ich mag auch mag ich die Kombi gar nicht. James Conner und Kyler Murray gegen unser Team. Die Kombi mag ich gar nicht.
Konnten wir auch schon vor 2 Jahren nicht verteidigen, ne? Das war schlimm.
Unangenehm werden.
Jo. Na gut, da kommen wir ohnehin in den Bereich von Spielen, die aufgrund der Konstellation ganz unterschiedlich laufen können, weil du ja, wenn es für den einen oder anderen um nichts mehr geht, dann sowieso andere Voraussetzungen.
Ja. Wie beenden wir die Saison? Woche 17, Woche 18?
Mit dem Knall quasi. Zu Hause. Nochmal das letzte Primetime-Game Montag gegen die Rams. Das Revenge-Game quasi von Morris. Kann man ja so sehen, wie man will. Wir haben übrigens viele Revenge-Games, ne? Wir haben ja Niners quasi die Reunion mit unserem Ex. Wir haben die Rams, wir haben die Jets. Und war noch was mit dabei? Ich glaube, wir hatten noch eine Sache, die ich jetzt gerade nochmal gerade nicht parat habe. Ich glaube, wir hatten sogar noch ein Spiel. Eigentlich, ja, Commanders mit Dan Quinn immer noch. Ist ja, ja auch eine bewegende Vergangenheit, ja?
Ja.
Also quasi 4 Spiele, die es richtig in sich haben. Und dann Woche 18 dürfen wir nochmal unseren 0-17 Erzrivalen nach Hause bitten. Also das Spiel gewinnen wir. So,
das ist noch
zu bedenken. Wenn es dann noch um was geht, dann schmeiße ich schon mal vorab ein paar Tabletten ein.
Ja, vor allem, weil die zu uns kommen. Und die haben bestimmt richtig Bock drauf, wenn es um irgendwas geht. Und für die um gar nichts mehr. Dann haben die gesagt, also jetzt kommt Taysom Hill aber wirklich für 100 Snaps aufs Feld. Der spielt alles.
Noch mit Krücken.
Ist egal, ja. Also ganz, ganz, ganz realistisch. Aber wenn ich jetzt nochmal raufgucke, so Saints gewinnen wir. Seattle gewinnen wir.
Musstest du dir aber einen abbringen, ne?
Ja, Jets gewinnen wir. Einmal verlieren wir gegen die Saints. Carolina gewinnen wir, also sind wir bei 4. Colts gewinnen wir 5. Miami 6.
Indianapolis?
Ich habe nochmal geguckt. Habe ich gesagt.
Ja, aber Carolina hast du. Und das hast du
nicht gesagt. Nee, da gewinnen wir einmal, wir verlieren dann aber auswärts. Und wir gewinnen halt den Auftakt aber gegen Tampa. Also ich glaube.
Wieder 7 Siege.
Wären dann 7. Aber ich kann. Ja, man könnte halt jetzt sagen, gut, okay, Patriots kann man noch mitnehmen. 8, vielleicht noch Seahawks 9, aber in New England zu spielen.
Hawks hast du schon aufgezählt.
Achso, ja gut. Also mehr als 7 auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich bleib erstmal bei 5. Mhm. Das ist sehr, sehr hart. Oder wo nimmst du deine 12 her?
Was? Meine 12?
Du hast gesagt, was? Im besten Fall sind 12.
Naja, im besten Fall sind 12. Gehen wir es durch.
Nee, im besten Fall sind es 17. Das ist der beste Fall.
Nein, ich sag mal, wenn es gut läuft, dass wir auswärts zuerst in Minnesota und Carolina gewinnen. Wenn es gut läuft. 2-1. 2. Dann zu Hause gegen Miami. 3. New England 4. Indianapolis 5. Zu Hause gegen Carolina 6. In New Orleans lasse ich mal dahingestellt. New York 7. Seattle 8. Arizona 9. Und wenn es dann um, je nachdem, wen geht, Los Angeles 10 und New Orleans zu Hause 11. Wir sind zum Beispiel nah dran, aber das wäre wirklich der Optimalfall. Also da glaube ich natürlich selber nicht. Müssen wir auch so sehen.
Ah, wird spannend sein, ab wann Morris fliegen darf. Reicht schon 1-5? Reicht schon das Niners-Game, um zu sagen, das war's?
Ich glaube, nach dem Spiel gegen die Buffalo Bills oder nach dem San Francisco-Spiel wird man die wahrscheinliche Niederlage dazu nutzen, zu sagen, danke.
Also wenn wir nach den Niners mit 1-5 dastehen, letzter in der Division, vor allem haben wir dann ja auch einfach gegen 5 NFC-Teams gespielt, das ist schon mal ganz, ganz beschissen für den Playoff, fürs Playoff-Race. Glaubst du, dann ist vorbei? Oder sagt Black noch, ey, komm, ja. Also Dolphins zu Hause, die darfst du noch.
Ja, eben, die Konstellation ist die, du verlierst wahrscheinlich gegen die Bills. Ich sag's das einfach nur von der Wahrscheinlichkeit. Du musst dann nach San Francisco fahren, kriegst da vielleicht auch noch einen Kopf und dann weißt du, okay, das Spiel zu Hause hast du gegen die Miami Dolphins und das ist genau richtig, um dem neuen Coach zu sagen, jetzt hier frischer Wind und mit diesem Rückenwind besiegen wir die Miami Dolphins und von da an ist alles ganz toll.
So in der neuer Richtung. Coach, wer soll das Team leiten? Ulbrich? Wahrscheinlich, der hat das ja auch so gut gemacht als Interims-Head-Coach bei den Jets, ne?
Ich weiß es nicht. Das ist ja bis jetzt auch nur hypothetisch. Ich möchte nicht jetzt schon als Königsmörder in die Geschichte eingehen. Nein.
Ich sag nur, es ist durchaus realistisch. Also, bis zu den Patriots, wenn du da nur 2 Siege hast und dann kriegst du bei den Pets nochmal einen drauf, dann ist das wirklich vorbei. Also, nach Woche 9 mit 2 Siegen, dann kannst du auch sagen, gut, das war's dann. Da brauchst du nicht mehr.
Man würde schon den Stecker ziehen bei negativen Verlauf nach den 49ers. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und wenn wir 5-1 stehen, nehmt ihr euch dann in Woche 7 schon frei für Januar oder?
Ja. Ja. Geht bei mir ganz unbürokratisch und einfach.
Wollt ihr nochmal nachfragen, wie dann die Gemütslage wäre?
Natürlich geil, aber. Ganz realistisch gesehen.
Ach du mit deinem Realismus. Du nervst.
Ich war letztes Jahr wirklich optimistisch und wurde dafür bestraft. Bestraft.
Wir waren alle optimistisch.
Ja, genau. Dann wirst du dafür niedergemacht von diesem Team. Also kriegt das Team jetzt das, was es verdient? Pessimismus. Dann darf das Team mich jetzt erstmal vom Gegenteil überzeugen.
So. Wir waren sogar genau bis München optimistisch. Noch.
Das war ja auch der Wendepunkt. Also München war ja wirklich dieser Kipppunkt, wo es einfach. Ja. Ja, doch, Q3?
6-3 haben wir dahin gestanden.
Ja. Q hat, glaube ich, 2 Field Goals und einen Extrapunkt hat er, glaube ich, verschossen oder so. Ne? Ja.
Das war so ein richtiger Kipppunkt.
Da ist ja auch die Verletzung aufgetreten dann von
Kirk Cousins. Ja. Und Qs Rücken hat dann auch wehgetan und dann war es vorbei. Ja. So viel zu unserem Schedule. Und Dominik, was sagst du? Positiv, negativ?
Also, ich muss dich ausholen. Also, ich finde OTAs ja immer so belanglos eigentlich. Ich freue mich, dass die Spieler zusammenkommen, schon mal so ein kleines Gefühl füreinander kriegen, allem drum und dran. Und wer heute AtlantaFalcons.com aufgemacht hat, findet einen kleinen Artikel über Michael Penix Jr. Und ich habe schon gelogen, weil ich habe gedacht, das wäre ein kleiner Artikel, weil, ey, it's only OTAs. Und ich dachte, ich lese mal kurz drüber. Genau der. Ich dachte, ich lese mal kurz drüber und stellte dann während des Lesens fest, das endet gar nicht. Das ist ja Die haben sich richtig Mühe gegeben, da was zu schreiben zu ihm.
Ich scroll hier mal nur so ein bisschen, das ist wirklich. Ja.
Und ich dachte so, ey, ich bin ja auch, ich bin ja einer der größten Panics-Believer überhaupt. Ich mochte ihn ja, bevor die Falcons ihn schon gedraftet haben, bevor überhaupt der Draft war und bla, ihr kennt alle die Geschichte, bla bla bla. Und ich glaube ja auch, dass der eine richtig geile Saison spielen wird. Und wenn der erstmal richtig klickt mit den Receivern und überhaupt, dann wird das geil. Aber das fand ich ein bisschen überoptimistisch. Und ich sehe es wie Chris. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass diese Defense sich so schnell zueinander findet. Wir haben zwei neue Edge-Rusher, die erstmal auf NFL-Niveau kommen müssen. Unsere Corner sind bis auf AJ Terrell Durchschnitt, wenn man es positiv bewerten möchte. Und neben Jesse Bates kommt halt auch ein Neuling in die Liga rein. Unsere Linebacker, über die will ich überhaupt noch gar nicht reden, weil Überraschungsei für mich. Und über Interior Defensive Line haben wir oft und viel jetzt schon drüber geredet. Ich bin ein optimistischer Mensch, aber diesmal ein bisschen zurückhaltender, was unsere Saison angeht. Ja. Also wer Zeit hat, kann sich den Epos gerne mal durchlesen. Er ist sehr wohlwollend geschrieben, er ist sehr optimistisch und hey, jetzt geht's aufwärts und alles wird gut und Michael Penix wird alles gewinnen wahrscheinlich und jede Defense auseinandernehmen. Ja, Penix ist ein sehr guter Quarterback, aber ey, das ist seine erste Saison, wo er startet, voll startet von Anfang an. Lass den Jungen mal durchatmen. Lass den mal ankommen in der NFL.
Ja. Das wird schon schwer.
That being said, will noch jemand was zur Schedule sagen?
Nein.
Nein, eigentlich, eigentlich sind wir da mit dem Thema durch, denke ich mal.
Wunderbar. Dann kommen wir zu unserem nächsten Hauptthema. Nein, wir springen mal kurz zu den News, weil es nicht so groß und viel ist in den News. Ich suche sie nochmal kurz raus. Ich habe sie mir abgespeichert. Ich war so klug. So, es ist nicht viel passiert. Wir haben einen Tausch vorgenommen in der Offensive Line. Wir haben Joey Fisher released und dafür haben wir den Undrafted Free Agent Michael Gonzalez geholt aus Louisville. Dort hat er Center gespielt vorrangig. Also für Newsel, der übrigens noch keinen Vertrag hat bei den Falcons, ne? Das ist noch so ein korrigier mich bitte, Kevin, unrestricted Free Agent oder sowas?
Nee, er hat diesen Restricted Free Agent Tender, haben wir ihm ja gegeben.
Oder so, ja.
Er hat ihn nur nicht unterschrieben. Kann ihn aber noch, er kann unterschreiben. Es gab irgendwie Beispiele auch in den letzten Jahren, da haben teilweise Spieler bis zum Juli quasi ausgehalten und gesagt, ja, entweder kriege ich mehr als diese 3,2 Mille, die er jetzt dem ihm zusteht, oder ich bin halt weg. Und da denke ich mir dann, dann bist du halt weg. Aber ich kenne ja unser Team, die wird sagen, du kriegst auch 7,5 pro Jahr. Gar kein Thema.
Das ist wieder Kevin sein Optimismus. Alles gut. Also, Gonzalez wird in Competition treten mit Newsel. Zumindest in den Camps. Wie es weitergeht. Werden wir dann sehen. Was macht eigentlich Matt Hennessy?
Spielt bei den Niners.
Niners, ja.
2-Jahres-Vertrag gekriegt. Günstigen 2-Jahres-Vertrag. Wollen wir ja nicht haben.
Habe ich nie richtig verstanden. Ich fand ihn gar nicht schlecht damals bei uns als Center.
War ja auch nicht. Er hat auch keine Snaps mal zu hoch oder zu tief gemacht.
Wollte ich gerade sagen,
Drew aber der wurde ja von
Anfang an häufig zu tief gelegt.
Er wurde ja relativ schnell von Arthur Smith abgesägt damals. Das fand ich schon bemerkenswert.
Ja.
Das war weiß ich, die erste Saison hat er noch gespielt mit Matt Ryan. Ich glaube, die hat er gespielt. Und dann haben wir, glaube ich, Dolman gedraftet, ne?
Nee, Dolman war der erste. Das ist schon der erste Draft? War schon der erste Draft.
Dann hat er ihn in der Saison abgelöst oder so.
Ja.
Dann war es ganz, ganz schnell vorbei.
Interessant. Judy. Xavier Watts. Ich will was raussuchen hier. Zick, 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 meine Notizen zu ihm. Xavier Watts, laut Dane Brugler jedenfalls. Der hat das so geschrieben. Safety haben wir gedraftet in der dritten Runde. Aus Notre Dame. Gute Defense gespielt. Bis in die Playoffs die Defense getragen von Notre Dame. Nur im Finale unterlagen sie dann Ohio State letztendlich. Haben Penn State im Halbfinale rausgekegelt, was ich immer noch für ein Unding halte. Schiebung. Weil es bis zur Halbzeit richtig gut aussah für Penn State. Es soll Deutsche gegeben haben, die haben in der Nacht zur Halbzeit gesagt, dann kann ich jetzt ausmachen und schlafen.
Ja.
Naja. Aua. War ein komisches Erwachen. Ja, Xavier Watt, ganze Karriere verbracht bei Notre Dame, hat redshirted in der Pandemic. In der Pandemie war, glaube ich, nur eine kurze Saison dann auch und die hat er dann übersprungen. Hat dann also drei volle Saisons gespielt, von Anfang an Starter. Wollt ihr was anfangen? Soll ich anfangen? Ja, wie hättet ihr es gerne?
Ich bin ruhig.
Dann let's go.
Hat also tatsächlich bei Notre Dame nicht als Safety angefangen, sondern als Wide Receiver. Hat da in zwei Spielen ein paar erste Snaps gekriegt als Wide Receiver. Aufgrund von Verletzungsproblemen ist er dann aber zurückbeordert geworden und die Coaches haben sein Talent als Safety erkannt und hat natürlich dann auch dementsprechend zwei Jahre wirklich auf höchstem Niveau, was Abfangqualitäten betrifft, gearbeitet. 13 Interceptions in zwei Jahren waren schon outstanding und hat in der frühen Kindheit eigentlich schon ein schweres erlebt. Sein Vater wurde bei einer Schießerei in den Rücken geschossen, war fortan querschnittsgelähmt, also von der Hüfte abwärts besser gesagt, von der Hüfte abwärts gelähmt. Sieht man auch heute noch in diversen Interviews oder so. Die ganze Familie ist sehr gut damit umgegangen, muss ich sagen. Er scheint auch in einem sehr guten Elternhaus aufgewachsen zu sein. Die haben ihm gute Werte vermittelt. Xavier Watts gilt gemeinhin eigentlich auch als intelligenter Charakter, der, sage ich mal, sehr empathiebeladen ist, also auch höflich, nett gegenüber den Menschen, der sich um seine Mitspieler kümmert und als Persönlichkeit, ähnlich wie Jalen Walker, sage ich mal, so im ganzen Auftreten eigentlich sehr gut rüberkommt. Und hat viele einzelne Qualitäten, die wir jetzt tatsächlich gemeinsam eruieren werden.
Du bist stumm.
Du bist stumm. Dominik, du bist stumm.
Immer noch.
Immer noch. Ich
weiß nicht, was bei Dominika los ist, aber er redet und es
kommt jetzt besser. Nicht.
Jetzt ist besser.
Jetzt ist wieder besser.
Super. Hi, Leute. Ich bin's, Dominik. Kevin. Jetzt wiederhole ich den Satz zum dritten Mal. Kevin, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, was ihn eigentlich so mit am meisten nachgesagt wurde jetzt vom College. Was macht ihn so besonders und könnte uns zugutekommen, weil wir da nicht so besonders waren die letzten Jahre?
Ey, eigentlich wollte ich gerade sagen, warum wir ihn überhaupt ausgewählt haben. Liegt doch auf der Hand.
Team Captain.
Ja. Wir können auch den gar nicht nehmen, ohne dass er ein Team Captain ist.
Weil James Pierce funktioniert das jetzt nicht mehr.
Es stimmt. Big Beasley 2, meinst du? Aber nein, okay. Wir wollen aufhören. Das war letzte Woche. Nee, Watts ist ein absoluter Ballmagnet. Es war absolut geisteskrank, was der für Ball Production hatte. Insgesamt 13 Interceptions die letzten beiden Seasons. Man muss trotzdem sagen, er ähnelt ja auch einem Safety, den wir halt im Kader haben. Das ist ja nicht ohne Grund irgendwie, dass jetzt auch gemacht wird, wenn du halt Bates und Watts in der Secondary hast, dass du einfach sagst, wer will den Ball da hinwerfen? Weil die intercepten ihn ja sowieso. Hat man auch schon mit Simmons und Bates gedacht. Mhm. Ich glaube, dass Watts aber auch gut daran tun würde, wenn er Single High spielt. Und da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen, weil Raheem Morris ja ganz doll dafür bekannt ist, eben keine Single High Safeties zu spielen. Und
ich bin so glücklich, dass du das ansprichst, weil ich habe mir als Frage nämlich aufgeschrieben, kehren wir mit Xavier Watts wieder zu einem Two-High-Safety-Konzept zurück?
Mindestens.
Was schon nicht gut letzte Saison geklappt hat. Und schön, dass du es auch so jetzt hier in den Raum
stellst. Das wird, also entweder spielen wir so eine Cover 2, halt wie gesagt, wie letztes Jahr. Eine Cover 4 würde ja auch noch passen. Und das an, ja, ich finde, es ist, bei Watts wäre es verschwendet, wenn du ihn an die Line of Scrimmage stellen würdest, in die Box, da sehe ich ihn gar nicht. Sein Tackling ist halt durchschnittlich. Man-Coverage ist halt ja, nicht athletisch genug, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen ist er überhaupt, glaube ich, auch so weit gerutscht. Also seine knappe 4-6 im Vor, die habe nochmal nachgeguckt gerade, einfach nicht überragend. Aber rein von seinen Instinkten her, von seiner Production, die er gemacht hat, das ist halt einfach überragend, wenn er halt in der Mitte des Feldes spielen kann, das ganze Feld überblicken kann und wirklich frei rumwandern kann als Safety. Und das ist ja das große Problem, dass Jesse Bates ja genau in dieser Rolle eben so aufgeht. Entweder sagst du jetzt, du spielst eine Cover 2, gut. Wie gesagt, an sich so ein Coverage mit unseren Cornerbacks zu spielen, finde ich eh schon schwierig genug, weil die es eigentlich nicht können. Musst du dir irgendwas einfallen lassen, ob du eine hybride Defense spielst, dass du sagst, die Corner gehen halt in aggressive Man-Coverage und die Safety hält da drüber, okay. Aber wie gesagt, es wäre nicht sinnvoll, Xavier Watts dann wirklich an die Line of Scrimmage oder in die Box zu packen. Der muss halt hinten im Backfield stehen und das Spielfeld überwachen, ganz klar, da ist seine Stärke.
Ja. Das Spiel vor ihm, das ist es. Wenn er das lesen kann und darf, da ist er wirklich super stark drin. Ne? Hot Take. Jesse Bates, wenn Watts den richtigen Schritt diese Saison in die Richtung zeigt, Cut. Nächste Saison. Cap sparen.
Ey,
oder Trade.
Nur Trade.
Trade, noch besser. Trade. Wir holen uns unseren First Round zurück.
Das wär mal eine richtig smarte Entscheidung tatsächlich. Also einen dann 29, glaube ich, knapp doch 30-jährigen Bates, letzten Vertrag sie einfach mal zu schassen und sagen, ey, drei richtig geile Jahre gehabt. Aber wenn wir jetzt hier deinen Nachfolger, das so machen, das schlaue und gut organisierte Teams. Und ich weiß, so, da gibt es bestimmt
also wir
auch...
Nicht.
Richtig? Und ich weiß, da wird es auch viel auf dem Discord geben, die dann auch wahrscheinlich noch sagen werden, oder auch vielleicht in den Kommentaren, so, nein, du kannst Jesse Bates nicht weggeben. Und denke ich so, doch, na klar. Wenn du einen Watts hast, der halt wirklich diese Position spielen kann, aber dann kommt das auch wieder...
Und den richtigen Schritt macht in der NFL.
Ja, sowieso, also klar, ja. Ohne das funktioniert das nicht, aber es ist... liegt ja, wie gesagt, auch am Scheme. Wenn du sowieso mit Too High Safety spielst, dann ist das eh, ist die sowieso ad acta gelegt, der Gedanke, weil dann wirst du immer zwei Ballhawks da brauchen und ich ja, bezweifle, dass das irgendwie der richtige Weg ist, um ehrlich zu sein. Zumindest das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ne?
Das stimmt. Du hast dein Tackling angesprochen, da warst du jetzt nicht so überzeugt. Ich muss sagen, nachdem ich ein bisschen mir jetzt noch mehr von ihm angeschaut habe, es ist nicht perfekt, aber er macht es. Er macht es schon ganz gut. Er hat ein paar Misses drin, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich denke, wir sind schon sehr flexibel mit ihm aufgestellt. Ich mag ihn ganz gerne.
Ich habe tatsächlich auch gerade noch so einen Scouting-Report gelesen, wo er als guter Tackler bezeichnet wurde, auch in einem Interview, was ich noch gesehen habe mit ihm. Das ist natürlich, wir hatten das ja letztes Mal schon, spielabhängig, ne? Wie die Eindrücke von ihm sind. Du kannst halt bei verschiedenen Analysten halt auch verschiedene Meinungen bekommen.
Definitiv, definitiv. Deswegen, ich mache mir ja auch mal gerne einen eigenen Eindruck. Klar, ein bisschen querlesen mache ich immer. Ich check immer. Wenn ich scoute, versuche ich immer ein bisschen unvoreingenommen reinzugehen und nach zwei Spielen gucke ich dann immer, ob ich ein Idiot bin oder ob ich wenigstens so ein bisschen übereinstimme mit allen und das ist mir damals ganz besonders mit James Pierce Jr. übrigens aufgefallen, wo ich den gescoutet habe für unsere Folge hier mit den Miss Tackles, wo ich so dachte so, sehe nur ich das oder bin ich jetzt komplett blöd? Und da war ich ein bisschen beruhigt, wo manche Analysten das auch geschrieben haben. das hat mich abgeholt. Aber was ja, unterschiedliche Eindrücke entstehen und so ist das ja auch normal beim Scouting.
Was ich von Watts gesehen habe, ist, er wirkt zumindest auf dem Feld physischer für mich als Bates, ganz klar physischer. Mhm. Er hat nicht diesen Ultra-Elite-Speed. Also er ist im Speed, er hat einen guten Speed, ja, aber es ist jetzt nicht above average. Und
Safety.
Aber halt. Er weiß, ich habe es auch noch irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, einer der Coaches von ihm hat erklärt, er weiß, wo der Ball hinkommt. Von 10 Entscheidungen, die er macht, hat er 9-mal recht gehabt mit dem Ball. Das ist natürlich blöd in der NFL, wenn du dauernd das einmal erwischst, aber
Erst kommt er ja nicht in diese Situation.
Er hatte als Cover-Konzept. Ja. Als Receiver hatte er ein sehr gutes Route-Running, haben seine Coaches gesagt. Und ich glaube, das kommt ihm halt auch in der Erahnung des Quarterbacks-Wurfs oftmals zugute, dass er also schon das innere Gefühl hat, wo quasi der Ball hinkommen wird.
Ja, deswegen ähnelt er ja auch so sehr Jesse Bates. Also gerade über die Würfe, über die Mitte, die er interceptet, das ist genau das, was Bates macht. Dieses Lesen von kurzen Slants oder auch von Posts, dass er den Cut einfach sehen kann, wann er dahin geht zum Ball. Das gibt einen halt schon diese Jesse Bates-Vibes. Und das ist deswegen auch so schwer, irgendwie auch zu projecten, was wir mit dieser Defense machen, weil auch Xavier Watts ist halt ein Safety, den halt in der Zone-Coverage spielen musst. So, den kannst du halt nicht one-on-one irgendwie mal auch gegen Tight End stellen, das wird super schwer. Und es ist immer so konträr zu unseren beiden Cornerbacks, zu Hughes und zu Terrell, die halt einfach prädestinierte Man-Coverage-Corner sind. Das ist schwer. Ich hatte bei PFF nochmal im Podcast auch gehört, die auch sagen, ja, Morris ist halt ein Coach, der einfach am liebsten 70-80% Zone spielen will. Und dann denke ich mir, ja, macht irgendwie auch Sinn mit den Spielen, die wir dann gedraftet haben, noch undrafted genommen haben, aber das macht weniger Sinn mit dem bestehenden Material, was wir haben, finde ich, auf Corner.
Tatsächlich.
Also das wird schwer.
Tatsächlich ist das auch ein Manko, was ich im Scouting Report gehört habe, dass er in der Coverage, also Watts in der Coverage häufig so ein bisschen die Awareness verliert und einfach nur Raum deckt, ohne dass da irgendwie was passiert.
Ich glaube, wie gesagt, da ist er einfach athletisch halt auch nicht gut genug. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist einfach nicht sein Metier, jemanden 1:1 zu decken. Das muss er im besten Fall auch gar nicht. Ich meine, er hat ja super brilliert bei Notre Dame in der Rolle. Und wie gesagt, so würde ich ihn ja auch am liebsten einsetzen wollen. Aber das ist, ich glaube, letztendlich stochert jeder für uns irgendwie so im Dunkeln, was genau wir da machen in der Defense. Ob das, wie das am Ende aussieht, gar keine Ahnung. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht aus dem Kopf, was die Jets gespielt haben. Ich weiß immer nur, dass die gute Safety-Pairings hatten. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, die hatten immer zwei relativ gute Safeties. Aber wie die genau eingesetzt wurden, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Also, auch der Pick als solches ist ja auch schon einfach super stark gewesen. Du hast zwar den 5-Runden-Pick nächstes Jahr weggegeben, aber Watts, ich glaube jetzt, wenn du ein Consensus-Board machen würdest, irgendwie 10 Draft-Seiten, wäre Watts irgendwie sowas bei 50 ungefähr, vielleicht 60.
Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Ja. Ist Watts ein Stil an der Position, wo wir ihn gedraftet haben?
Definitiv, ja. Also das, was er mitbringt in die NFL, ist ein absoluter Stil gewesen. Problematisch ist es halt immer nur, wenn du zumindest Stand jetzt halt eben noch keine Compensation für nächstes Jahr halt hast an diesem Pick. Das ist ja, ruder ich wieder so ein bisschen für letzte Woche, so was die Eagles halt haben. Das ist, Howie Roseman tradet hoch für Jihad Campbell und tradet dann in Runde 3 wieder zurück, um sich so einen 5-Runden-Pick wiederzuholen und sagt, ja, ist doch so alles in Ordnung. Dann habe ich den wieder reingeholt und keiner fragt danach. Und bei uns ist dann, wir brauchen in Anführungsstrichen den Erstrunden-Pick nächstes Jahr. Wir haben jetzt schon 5-Runden-Pick nächstes Jahr wieder ausgegeben. Irgendwoher müssen diese Draft-Picks meiner Meinung nach kommen, weil du brauchst einfach junge Spieler, die dieses Team halt gerade mittelfristig mal vorantreiben müssen.
Vor allem ist ja der ganze Roster auch noch nicht abgerundet. Ist ja nicht so, dass du sagen könntest, so viele Picks brauchen wir nächstes Jahr nicht. Wir haben einen ziemlich abgerundeten Roster, fast ohne Schwächen so in etwa. Oder keine gravierenden Schwächen. Da sind wir noch ein gutes Stück von weg.
Und du hast ja noch nicht mal den Cap Space, um anderweitig deine Mannschaft zu verstärken.
Naja, nächstes Jahr ohne den Kirk-Vertrag und wenn Jesse Bates dann weg ist, dann sieht es schon ein bisschen rosiger aus.
Nächstes Jahr sieht es bei uns ja richtig gut aus im Cap, das auf jeden Fall. Aber auch da
Ja,
muss man
noch
wieder.
besser ohne Bates.
Ja, das stimmt schon, aber da muss man wieder kluge Entscheidungen treffen. Und das ist ja das, warum ich überhaupt so pessimistisch bin dieses Jahr, weil ich sehe nicht diese richtig guten Entscheidungen, zumindest aktuell noch nicht in der Free Agency auch. Denn dann sei es dann wieder der Divine Diablo. Warum signen wir den? Weil ohne den hätten wir einen 5-Runden-Comp-Pick gekriegt für das Dorman-Signing. Dann denkt man so, wir haben eh schon gute oder unser Linebacker-Room ist ja ganz passabel, zumindest bedeckt. Da brauchst du jetzt nicht einen Divine Diablo zumindest auf der Position.
Unser Linebacker-Room ist nicht gut, aber macht einen Divine Diablo ihn besser? Das ist
Ja,
die
gut,
Frage.
oder
Also.
ja, das ist besser formuliert, das stimmt.
Ja.
Und all sowas, das sind halt Kleinigkeiten, woran dann keiner denkt und sagt, ja, der kostet nicht viel, aber im Endeffekt kostet er einen 5-Runden-Pick, wenn du es jetzt ganz dramatisch sehen würdest. Und
Muss man sehen wie ein Trade in
ja.
dem Augenblick, als hätten wir den Raiders einen 5-Runden-Pick gegeben.
Und das ist einfach nichts. Also, wie gesagt, ich glaube auch Cousins, der. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Cousins überhaupt wirklich die ganze Saison bei uns bleibt. Ich kann auch gut vorstellen, dass der irgendwie noch getradet wird mitten in der Saison. Irgendein Quarterback verletzt sich bestimmt und dann.
Das ist ja Gesetz in der NFL.
Dann sieht es
Es
natürlich
müsste sich
rosig aus.
eigentlich, es müsste sich eigentlich nicht mal jemand verletzen. Rodgers müsste nur die falsche Entscheidung treffen und zu den Saints gehen. Ich glaube, dann hast du schon Musik drin.
Oder retiren.
Oder retiren. Das glaube ich
Ja.
aber
Oder
nicht.
Kirk
Da
geht zu
zu
den
viel Ego.
Saints.
Das wäre teuer. Das wäre schon First.
Und das will ich nicht sehen. Denn ich glaube, das wird schlimm für uns Alten. Das kann ich
Ja, das wird schlimm für uns.
hundertprozentig wird
Genau.
er doppelt und dreifach motiviert sein. So.
Natürlich. Genau
Also wenn,
deswegen erwarte ich das auch.
ich sag mal, wenn du Kirk noch in der Saison jetzt tradest, dann haben wir richtig, richtig Cap Space übrig. Dann hast du dieses Jahr jetzt, also Stand jetzt irgendwie minus Reserve 25 Millionen, nächstes Jahr schon 38 Millionen. Und das Cap wird ja rübergenommen noch. Also da hast du nächstes Jahr wirklich mal richtig
Was würde Bates frei
viel
machen
Feuer.
nächstes Jahr? Weißt du das schon? Kann man das schon
14.
sagen?
14
Das ist
ist
nochmal
ein
ein
Brett.
Drittel drauf, ne?
14 ist noch mal was drauf. Dann hast du ja schon mit dem rübergenommenen Cap aus 25 bist du dann halt einfach bei 63 und mit Bates bist du halt dann bei 78. Ist schon, muss man sich immer überlegen, ob man für.
Das ist ein Dreiviertel Kirk für 4 Jahre.
Ist ein Dreiviertel Kirk, ist richtig.
Ist mal. So, schön. Xavier, oh, das muss ich mir unbedingt noch angewöhnen. Xavier Watts, wir sind gespannt, was er mit reinbringen wird und wie er sich mit Jesse Bates harmonieren wird auf dem Platz und was dabei rauskommt. Schön. Noch Anmerkungen zu ihm? Ich würde sonst mit den Hours, ich sollte sowas vorbereiten, bevor ich sowas mal ankündige. Ich würde sonst mit den Hours weitermachen, die ich jetzt aussuche.
Soll ich sie vorlesen?
Ah, ich habe sie schon. Jetzt bist du zu
Ja,
spät dran.
okay.
Jetzt habe ich
Ja,
hier.
Mist. Dann mach du das doch.
Ja. Es gab keine Fragen von bekannten Giants-Fans.
Leider nicht. Der
Deswegen
macht gerade
sind
Urlaub.
die nicht so on fire, die Fragen, die wir haben. Es war natürlich mal wieder eine Frage dabei mit, was machen wir bloß, um jeden Community-Mitglied ein Ticket für die Berlin zu organisieren? Ja, schneidet mal schon mal eure Nieren raus, dann könnt ihr euch Hospitality-Tickets holen. Die starten ab $975. Einfache Paket. Das ist dann so Ticket und halber Hahn oder so, weiß ich nicht.
Currywurst, wir sind in Berlin,
Currywurst noch
klar.
dazu.
Oh Gott, die will
Und
ich
die
gar
kann ich
nicht.
nicht empfehlen in Berlin, die
Nein,
Currywurst. Die
die will
beste
ich gar
gibt es
nicht.
leider noch im Pott, muss man einfach sagen. Da
Ja,
ist noch
ist
richtig
so.
Musik drin. Jo. Alle Berliner wieder verprellt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nachher SMS vom Chefe. Alles gut. So gut gefeuert.
Da zieht sich dann noch
Gehalt
eine
behalte ich
Bratwurst
ein.
alias Currywurst rein und dann ist gut.
Der hat mich, ich weiß noch, wo wir uns das erste Mal in Real getroffen haben in Berlin. Da hat er uns zu dem Curry 38, heißt der Curry 38 oder so, da stand, ganz berühmt.
Ich glaube sogar nur 36.
Nur 36. Aber und ganz ehrlich, er ist eigentlich nur eine 4 wert.
Nein, wir haben einfach keinen.
Also, es war kein, also es war Ketchup. Ich habe Ketchup gekriegt auf diese Currywurst. Das war nicht ein Stück gewürzt und natürlich die Currywurst ohne Pelle.
Sakrileg.
Grausam. Grausam. Danke dafür, Santo. Der Escape Room war lustig. Seht ihr unsere Defense schlechter oder besser als letztes Jahr?
Schlechter.
Mit dem Fragezeichen in der Defense Line schlechter.
Was waren wir denn letztes Jahr? 27 overall? 26 overall?
So gut?
Das macht es nicht besser.
Ich weiß tatsächlich gar nicht, was wir unsere Overall Defense hatten.
Oder war es sogar 21?
Nee, ich meine, wir waren so bei 22, 23.
Ja, ja, ich glaube, frühe 20er. Ja. Geht's noch schlechter? Können wir wirklich so weit runterrutschen? Das ist nochmal.
Klar, ich habe einen
Schlimm war ja
losgelassen mit den 52 zu 34 Gewinnen spielen. Diesmal gewinnen wir dann halt mit 52 zu 45. Auch gut.
Ja, eben nicht. Was ich nämlich gerade sagen wollte, nämlich nach der Bye Week, wo Michael Penix Jr. übernommen hat. Wir sind in der Offensive nicht einmal unter 24 Punkte gegangen oder unter 26, glaube ich sogar. Und trotzdem haben wir die Spiele außer Hand gegeben. Außer gegen die Giants. Aber selbst da haben wir ordentlich Punkte, glaube ich, aufs Board gekriegt von den Giants.
Nee, das war einseitig. Ich glaube, das war wie so ein 31-14 oder irgendwie sowas. Das war am Anfang, da lagen wir hinten 7-0. Aber und man darf nicht vergessen, dass Morris ja auch die Defense übernommen hat zu dem Zeitpunkt. Das war nicht mehr.
Aber dann gegen Commanders und gegen Panthers, da haben wir ordentlich Punkte nochmal gefressen.
Ja.
Also ich sag mal so, damit es erfolgreich wird, hinten an der Line, muss Onyemata der schlechteste Spieler sein nächstes Jahr. Nur schon mal, dass ihr es gehört habt.
Laut PFF-Artikel, der letzte Woche rauskam, oder gestern? Ich sag mal letzte Woche, ist Onyemata the most underrated player an unserem Roster.
Habe ich auch gesehen, da denke ich mir, das ist keine gute Einschätzung gewesen bei PFF.
Ja. Schön, dass wir es mal gehört haben.
Der alte Mann.
Der hat ja wirklich das
letztes Jahr einen Down-Jahr
gehabt. Was natürlich klar, die anderen müssen alle einfach eine ganze Klasse überspringen, damit wir einigermaßen erfolgreich aussehen in der Defense.
Die anderen müssen überhaupt erstmal ins Spielen kommen.
Ja.
Ich meine, wen haben wir da groß noch? Wir haben unsere Rookies aus dem letzten Jahr, die kumuliert zusammen 8 Snaps hatten, so gefühlt. Die müssen erstmal aufrücken.
Ja.
Dann hast du da Zach Harrison noch rumlaufen, wo keiner weiß, wo er denn jetzt spielen soll.
Du hast TQ weiß da noch auch nicht.
Ja, TQ noch rumlaufen. Ja, sonst unsere Rookies.
Ja.
Kentavious Street, war er das, den wir noch mit
rübergenommen haben? Ja, der ist auch, der kommt auch mit.
Abgerockt ist die Bezeichnung dafür.
Ich würde sagen, alles hinter der Line of Scrimmage mache ich mir nicht die größten Sorgen, aber an der Line of Scrimmage, da wird das entschieden, wie die Saison wird von unserer Defense.
Und ich glaube, dass wir in erster Linie dieses Jahr im Lauf geschlagen werden.
Ich meine, wir haben letztes Jahr...
Noch haben wir kein... Entschuldigung, Chris, Lauf, ja, aber noch haben wir keinen Pass Rush. Also, den ich gesehen habe. Ich will ihn erst live sehen in einem Falcons-Trikot, den Pass Rush. Also,
du musst verstehen.
Schön, dass du an den Lauf denkst, aber noch haben wir gar keinen Pass Rush.
Die Gegner halten es gar nicht für nötig, das Risiko eines Passes einzugehen. Einfach weil wir überlaufen werden.
Also ich meine, wir haben letztes Jahr gerade mal 4 Teams unter 100 Yards Rushing gehalten insgesamt. Das waren die Giants, gegen die wir 34-7 gewonnen haben. Die Raiders, gegen die wir 15-9 gewonnen haben.
Oh, das war das Highlight-Spiel. Giants
mit Tyron Tracy.
Ja. Dann Raiders mit, keine Ahnung, wer da war.
Samir White im Zweifelsfall. Keine Ahnung.
Chargers ohne
Eckler. Ohne Eckler war schon gar nicht mehr da.
JK? War es JK oder der andere Dobbins? Von den... Ja, ne? Der war verletzt zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Und das andere war Saints. Saints haben wir. Da war Kamara mit dabei, aber die haben wir zu 96 noch gehalten.
Boah, stark. Oh, Taysom Hill.
War bestimmt verletzt. Ich glaube, der war verletzt irgendwann. Ich bin mir relativ sicher, dass der Touchdown gemacht hat. Und irgendwie ab dem zweiten oder dritten Quarter war der
nicht Mitte mehr dabei. Mitte zweites war das.
Dann sieht man ja
ganz klar, wo der Trend hingeht dieses Jahr.
Auch so die Punkte, die wir zugelassen haben, nach der Bye-Week Chargers 17, wohl okay eigentlich, Vikings 42, wie gesagt, Raiders 9, Giants 7, gut, ja. Commanders 30, Panthers 44.
Panthers 44 tut immer noch so weh. Ich habe mir das letzte Woche ja nochmal angeschaut, das Spiel gegen die Panthers.
Das war hart.
Boah, also ich will es noch einmal sagen, aber Bryce Young als Running Quarterback war wahrscheinlich einmalig in seiner Karriere, was er da gemacht hat.
Aber tut es immer noch weh. Er hat uns zerflügt. 270 Passing Yards. Ich meine, auch gegen die Vikings, das war desaströs. Was wir da gegen den Pass gefangen haben.
Ja, aber tatsächlich haben wir das Spiel sehr lange offen gehalten. Wir haben ja eigentlich erst am Ende quasi sind auf die Verliererstraße gebogen.
Am Ende stehen aber 318 Passing Yards und 42 Punkte gegen dich da. Und dann denkt man so, naja.
Gegen die Vikings und mit O'Connell als Coach kann ich es noch nachvollziehen, auf eine gewisse Art und Weise. 44 gegen die Panthers, das ist etwas, das darf nicht passieren.
Baker gegen Denver? Nein.
Entschuldigung, dass ich das gerade so sage, Vettel hat gesagt, Baker läuft in der ersten Woche für 80 Yards, wenn es nach euch geht. Nein, so schlimm wird Baker wird das nicht machen. Der wird
passen. Unterschätzt mal Baker nicht, bitte. Der kann nämlich auch seine Beine in die Hand nehmen, dieses kleine.
Ja, aber muss er gar nicht. Muss er gar nicht. Das werden die Running Backs erledigen.
Bucky Irving natürlich sehr, sehr gutes Rookie-Jahr gehabt. Und wurde noch zurückgehalten. Er hat unter 50% der Running Snaps gekriegt.
Ich erinnere mich an die Kontroverse.
Ja. Das könnte noch, wenn die den Besseren dann endlich jetzt nutzen, würde sich mein Fantasy-Team freuen, aber mein Falcons-Herz würde bluten. Ja, that's it, Leute. Das war unsere heutige Folge. Es sei nochmal darauf hingewiesen, seit heute 17 Uhr bei uns im Shop Atlanta to Berlin, der neue Hoodie, / T-Shirt, / was wir noch so alles haben. Pullover, Polohemd. Ich weiß nicht, ob es als Polohemd auch gibt. Ab jetzt bestellbar. Sollte bis November da sein. Zum Berlin Game. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit unserem zweiten Safety-Slot-Corner. Je nachdem, was wir von ihm erfahren. Irgendwas wollte ich noch hinweisen, aber ich habe es vergessen, was. Denkt dran, Himmelfahrt. Gibt es noch ein Treffen mit Bijan in Berlin? Wer Lust und Zeit hat, kann sich immer noch anmelden, soweit ich weiß. Wir sind vor Ort, würden uns natürlich über zahlreiche Unterstützer, Besucher freuen. Und ja, hier gibt es noch eine Frage. Macht ihr weiterhin wöchentlich eine Folge oder macht ihr mal eine Pause? Wir werden sicherlich eine Sommerpause noch machen, weil ich muss nach Chalkidiki. Und die Jungs haben bestimmt auch noch was vor im Sommer. Wir müssen mal schauen, wie wir mit den letzten Picks, da werden wir wahrscheinlich nicht so lange Folgen machen mit Jack Nelson und allem drum und dran, ob wir den mit in die UDFAs schmeißen oder so. Müssen wir mal gucken.
Ja, unser McGarry-Nachfolger kriegt schon eine eigene Folge.
Okay, habt ihr gehört. Worauf ihr euch nur wahrscheinlich jetzt einstellen könnt, sind kürzere Folgen. Wir haben jetzt den harten Cut nach dem Schedule-Release mit der Off-Season, die jetzt beginnt, wo die Spieler nochmal in Urlaub gehen, wo auch die OTAs jetzt enden und allem drum und dran. Seht die nächsten Folgen mal so als kleine Shorts an. Ne? Darauf könnt ihr bauen. Ja. Gut, Jungs. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr da wart. Nicht geschwänzt habt, wie manch andere heute. Ja. Schöne Grüße an Dave, bei dem heute im Mund rumgedoktert wird. Kann sich jetzt jeder seinen Teil denken, was ich damit meine. Schöne Grüße gehen raus nach Düsseldorf, der, wie drücke ich es aus, late to the party ist. Gute Besserung. Und schöne Grüße an den Chef, können wir auch mal sagen.
Ja.
Hi Chef, wir sind hier, 17:30 jeden Dienstag. Hoffentlich hört er das niemals. Ich einen auf den Deckel.
Ich glaube nicht.
Ja. Ich glaube nicht. Kevin, Chris, euch einen schönen Abend noch. Genießt es.
Ebenso.
Ich glaube, der einzige schöne Tag in der Woche, soweit ich informiert bin. Schuld ist der Rummel in Wolfsburg, schon, der am Freitag beginnt. Traditionell immer schlechtes Wetter über Rummel.
Mhm.
Kann Anfang Mai beginnen, kann Ende Mai sein, der Rummel, egal. Lebt der Chef noch, wird hier gefragt.
Könnt ihr nächste Woche Donnerstag in Berlin begutachten?
Mhm. Genau.
Denkt dran, 5.6. by the way. Sag ich das? Nee. Sind ja nur noch mehr Leute in der Warteschlange drin.
Stimmt.
5.6. ist gar nichts.
Geht einfach arbeiten.
Wie immer. Geht einfach arbeiten.
Macht Mittagspause.
Nee, macht keine Pause. Arbeitet mal mittags durch.
Ja. Macht mal später
auch Pause. Einfach mal später Pause machen, Leute. Nein, 5.6. ist der Ticketvorverkauf für das German Game. Jo. Für alle Leute, die zu arm sind, sich ein Hospitality-Ticket zu kaufen. Könnt ihr ja versuchen, euch in die Warteschlange einzureihen.
Mit anderen 1-2 Millionen Leuten, aber ist okay. Ja.
So, Jungs, macht's gut und habt einen schönen Abend und Grüße gehen raus an alle. Macht's gut. Ciao.
Auf bald.
Bis wieder. Ja, so.